Lieben, lasst uns mit Gottes Hilfe fortfahren in der Betrachtung der Apostelgeschichte. Wir haben im Gebet gehört, wie wichtig es ist, das Wort Gottes in der rechten Weise aufzunehmen. Und der Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, hauptsächlich das Kapitel 17, handelt auch gerade von diesem Thema. Ich möchte aber noch einmal mit uns lesen, Apostelgeschichte 16, ab Vers 35, die Verse, die wir noch nicht betrachtet haben, aus dem 16. Kapitel. Und wir haben ja gesehen, das letzte Mal, wie das Evangelium eine ganz historische und gewichtige Schwelle überschritten hatte. Es kam nämlich aus Kleinasien nach Europa mit dem Dienst, den der Apostel Paulus in Philippi getan hatte, wo er das Evangelium verkündigt hatte. Wir haben diese bewegende Bericht von dem Kerkermeister gehört, das letzte Mal, und haben auch gesehen, wie dieser Mann durch das Zeugnis des Lobes, das die Gefangenen Paulus und Silas vor dem Herrn dargebracht haben, im Stock, im finsteren Gefängnis, verwundet und voller Schmerzen, dass das mit dazu beigetragen hat, diesen hartgesottenen Mann zu überführen und dass Paulus und Silas ihm den wahren Weg zur Errettung zeigen konnte. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Das ist auch heute die Botschaft des Evangeliums. Wir haben einen persönlichen Retter, einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, gekreuzigt und auferstanden. Er ist der einzige Name unter dem Himmel, den wir haben, den wir verkündigen können, in dem Menschen gerettet werden. Und wir sehen dann den Ausgang der Sache in diesen Versen, die jetzt kommen. Ich lese ab Vers 35. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute, die Gerichtsdiener, mit dem Befehl: Lasst jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken Sie uns heimlich fort? Nicht so, sondern Sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten, und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Wir haben ja gesehen, diese Hauptleute haben als römische Beamte taktisch gehandelt. Sie haben gesehen, da gibt es einen Aufruhr, da gibt es irgendwelche Streitigkeiten wegen religiösen Fragen. Und das Beste ist, man bringt einmal diese fremden Wanderer, die den Aufruhr verursacht haben, in Gewahrsam. Und so haben sie ohne viel Federlesens damals Paulus und Silas schlagen lassen. Und das ist eine Sache, die sie im Grund viel hätte kosten können, denn als römische Bürger, offensichtlich war das Silas auch, hatten sie das unveräußerliche Recht, dass sie nicht geschlagen werden durften und dass sie auch nicht ohne Anklage gefangen gehalten werden durften. Es gab bestimmte Privilegien, die die Römer hatten, und wenn Paulus jetzt gewollt hätte, hätte das unter Umständen diesen Beamten den Kopf gekostet, dass sie dagegen das römische Recht verstoßen hatten. Aber wir sehen auch hier den Geist der Vergebung. Das ist überhaupt nicht die Absicht von Paulus und Silas. Sie haben das aus der Hand des Herrn annehmen können, dass sie so böse behandelt worden sind. Und diese Aussage des Paulus, ich denke, die ist auch in erster Linie geistlich zu verstehen. Er wollte sich den Weg zu einer Rückkehr nach Philippi offen lassen. Also sie hätten sie wie Verbrecher heimlich rausschleusen wollen, und damit wäre eigentlich es gar nicht richtig legal gewesen, wenn sie dann wieder einmal zurückgekehrt wären. So, nachdem also die Stadtobersten ihnen das Geleit gaben, war das klar, das dient jetzt einfach zur vorübergehenden Befriedung, aber diese beiden Männer haben nichts wirklich Böses getan. Das war das Zeugnis, das hat Paulus auch ein Stück eingefordert, letztlich auch zur Ehre des Herrn und damit sie auch eine gewisse Bewegungsfreiheit haben konnten, wieder nach Philippi zurückzukehren. Ich denke, so können wir das verstehen. Aber zunächst einmal wussten sie, ihr Weg führte sie weiter. Und das ist auch das Schöne an dieser geistlichen Haltung, die Paulus immer wieder gezeigt hat. wenn es so geführt wurde von Gott, dass er zum Beispiel geschlagen, vertrieben wurde, dass die Tür für das Evangelium zuging an der einen Stelle, dann hat Paulus darüber nicht gejammert und hat auch nicht gesagt, ja, hat mich denn Gott nun verlassen, sondern hat die Dinge gesehen, auf verborgene Weise führt ja Gott sie weiter und die eine Tür geht zu, damit eine andere aufgeht, damit der Weg des Evangeliums so weitergeht, wie letztlich der allmächtige Gott es auch geplant hat. Und so haben sie dazu ein Ja gehabt, Philippi zu verlassen. Und sie sind weitergezogen auf dem Weg, diese Botschaft, diese rettende Botschaft von dem Herrn Jesus weiter zu verkündigen und auszubreiten in Europa. Wir lesen ab 17. Kapitel, ab Vers 1. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Ja, also hier sehen wir etwas auch von der Vorgehensweise des Paulus. Wir haben das ja schon gesehen. Es war letztlich Gottes heilsgeschichtlicher Plan, dass die Juden in der Diaspora zuerst das Evangelium hören sollten. Ihnen gehörten die Verheißungen. Ihnen war der Messias, der Christus, verheißen worden. Und sie sollten auch in der Zerstreuung als Erste hören von diesem verheißenen Messias. Und es war immer so, dass Paulus sich erst dann ganz zu den Heiden gewandt hat in seiner Verkündigung, wenn die Juden begonnen hatten, diese Botschaft abzulehnen und ihn zu verfolgen und zu vertreiben aus der Synagoge. Und so fängt er in der Synagoge an, wie er es gewohnt war, und er redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Ich denke, das ist auch ganz wichtig als Hinweis für uns. Das Fundament unseres Evangeliumsgespräches muss das Wort Gottes sein. Wir haben heute oft Evangelisation, die viel von Erfahrungen, viel von frommen Worten, von seelischen Worten lebt, wo die Bibel eigentlich nur noch am Rande eine Rolle spielt. Und das ist ein verhängnisvoller Fehler. Die Bibel lehrt ganz klar, das, was wirklich Kraft hat, Menschen zu überführen und Menschen zu erretten, ist das Wort vom Kreuz. Es ist das Wort Gottes. Das, was beschrieben wird als der Same der Wiedergeburt, das ist das Wort Gottes, nicht unsere Menschenworte. Und ich denke, deswegen muss immer dort, wo wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, das Bibelwort selber eine ganz zentrale Rolle spielen. Wir sollten auch versuchen, solche Bibelworte, die besonders wichtig sind fürs Evangelium, vielleicht auch auswendig zu lernen, vielleicht auch in unseren Bibeln entsprechend anzustreichen, dass wir im Gespräch mit Menschen auch auf diese Bibelworte zu sprechen kommen und sollten nicht nur einfach unsere eigenen Erfahrungen verkündigen, das kann auch ein Einstieg, eine Hilfe sein, Menschen fürs Evangelium zu gewinnen, aber die eigentliche Botschaft ist das Wort Gottes. Und es ist das Wort Gottes als Offenbarungswort, so wie Gott es vom Himmel her als ewige Wahrheit geoffenbart hat. Die modernen Menschen möchten gerne, dass wir unser Glaubensbekenntnis herunterfahren auf die Ebene eines persönlichen Erlebnisses oder einer persönlichen Meinung. Ja, man kriegt es immer wieder mit, wenn man mit Menschen redet und sagt, ich habe das und das erlebt und für mich ist Jesus Christus eine große Hilfe gewesen. Dann sagen die, oh, wie schön für dich, das ist schon recht so. Aber sobald man sagt, Jesus Christus ist der einzige Weg und der einzige Retter und das ist die einzige Wahrheit, die wir als Menschen haben können, dann werden die Leute aggressiv. Und dann sagen sie, du bist besserwisserisch, ja? Du musst doch auch andere Wege zu Gott gelten lassen und stehen lassen. Und deswegen, das ist nicht wirkliches Zeugnis des Evangeliums, wenn wir nur von persönlichen Meinungen und diesen Dingen ausgehen, sondern wir müssen das tun, was Paulus hier auch tat, nämlich er hat das Wort des Herrn ganz klar erläutert. Das ist interessant, das heißt eigentlich eröffnet dieses Wort, aufgeschlossen. Und es ist dasselbe Wort, was wir auch in Lukas 24 finden. Das ist also eine Sache, die wir auch lernen sollten, die auch für uns wichtig ist, dass wir den ungläubigen Menschen das Bibelwort aufschließen. Wir haben also dasselbe Wort in diesem schönen Ausspruch dieser zwei Jünger. die auf dem Weg nach Emmaus waren, Lukas 24, Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Ja, wir finden auch im Psalm 119, das die Eröffnung deines Wortes. Ja, und das bedeutet auch ein Stück, dass für den natürlichen Menschen das Bibelwort ein Stück weit verschlossen ist. Es ist eine Botschaft, in der Offenbarung lesen wir, sie ist versiegelt. Sie ist nicht zugänglich, ohne weiteres. Und es ist unsere Aufgabe, wir finden das auch bei Philippus und dem Kämmerer so schön als Beispiel, ja, den Menschen nicht nur das Wort Gottes zu sagen, sondern es ihnen auch aufzuschließen. Und der Schlüssel für die Heilige Schrift ist Christus. Das ist auch interessant, die Verkündigung des Paulus hatte den Herrn Jesus Christus im Mittelpunkt. Er erläuterte, er öffnete ihn, er schloss ihnen das Wort auf und er legte es dar, oder man könnte auch sagen, er stellte es dar, er stellte es vor die Leute hin. Auch das ist eben wichtig, ja, dass wir einfach auch klar sagen, das ist die Wahrheit, das ist Gottes Wort. So steht es geschrieben und so darf ich es auch vor dein Herz, vor dein Gewissen hinstellen, als eine feste, klare Sache. Und das ist die Frage, wie reagieren die Menschen auf diese vorgestellte, festgestellte, verkündigte Wahrheit. Auf jeden Fall zeigt hier diese Wortwahl, dass Paulus nicht nur das Bibelwort verkündigt hat, sondern er hat auch argumentiert. Er hat versucht, den Menschen darzustellen und deutlich zu machen, dass eben auch schon im Alten Testament, den heiligen Schriften, die die Juden ja anerkannten, das Zeugnis von dem Herrn Jesus Christus verankert war, von dem kommenden Retter. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde das erste solche Zeugnis gelesen, nämlich in 1. Mose 3, diese Verheißung von dem Samen der Frau, von dem Erlöser, der kommen sollte, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Und so finden wir einen roten Faden durch das ganze Alte Testament, wo immer wieder der kommende Erlöser und Retter, der kommende König und Herrscher, der Herr Jesus Christus, offenbar wird in den Schriften des Alten Testaments. Und das hat Paulus in der Kraft des Heiligen Geistes deutlich gemacht und hat gesagt, dieser Jesus, der ja in den Gerüchten und in den Meinungen des offiziellen Judentums ein Verräter war, ein Aufrührer, ein Abtrünniger, der Gründer einer Sekte, der Nazarener, so lesen wir das auch, dieser Jesus ist der von Gott gesandte Messias. Er ist der Verheißene. Das war die Botschaft des Paulus. Und wir sehen hier, etliche von ihnen wurden überzeugt, ließen sich überzeugen. Und zwar nicht nur Juden, sondern eben auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Also, wir haben das schon gehört, dass in den Synagogen eben auch suchende Heiden immer wieder zugelassen wurden und das Wort Gottes gehört haben, die Schriften des Alten Testaments. Menschen, die mit dem Götzendienst ihrer Zeit unzufrieden geworden waren, die gemerkt haben, das alles trägt nicht und die angezogen wurden von der Botschaft des Judentums, von dem allein wahren einen Schöpfergott. Und diese Menschen, ganz besonders, die ja draußen waren aus dem Judentum, die auch diese Spannung erleben mussten, dass sie eben nicht wirklich zum Volk der Verheißung gehörten und doch diesen Gott glauben wollten, diese hat die Botschaft des Evangeliums ganz besonders angesprochen. Errettung durch Gnade und Glauben für jeden Menschen, egal ob Jude oder Grieche. Und jetzt, das ist, denke ich, auch wichtig, dass wir da mal in den ersten Thessalonicher Brief schauen. Dort erläutert uns ja Paulus, wie eigentlich diese Bekehrung dieser Thessalonicher zustande kam und was ihm dabei wichtig ist. Wir lesen in 1. Thessalonicher 1, ab Vers 2, wie Paulus im Rückblick, weil er weitergereist ist, diese Gemeinde gesehen hat, die da entstanden war durch seine Verkündigung. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, schreibt Paulus, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ja, also Paulus hat diese Thessalonicher in liebendem Angedenken. Er hat gesehen, hier war ein Werk Gottes geschehen. Hier hatte das Wort Gottes wirklich Frucht gebracht. Und das Geheimnis dafür lesen wir in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Da lesen wir: Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Ich denke, das ist ganz zentral, auch für unser ganzes Kapitel, die Haltung der Menschen zum Wort Gottes. Diese Thessalonicher haben das erkennen dürfen, dass die Bibel nicht einfach nur irgendwelches Menschenwort ist, dass die apostolische Botschaft von dem Herrn Jesus Christus nicht eine persönliche Marotte von Paulus war, sondern das Wort des lebendigen Gottes. Und sie haben darauf reagiert, indem sie sich diesem Wort unterworfen haben. Und das ist auch die einzige Reaktion, die wirklich richtig ist. Und das ist auch die große Not heute, die allermeisten Menschen rebellieren gegen das Wort Gottes. Die allermeisten Menschen wollen gar keine absolute Wahrheit und Autorität über sich haben. Sie wollen auch nicht eine Botschaft von einem König, der über sie herrschen soll. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist die allgemeine Haltung der sündigen Menschen in der heutigen Zeit. Und deshalb ist auch das Wort des Evangeliums heute so oft umstritten und es wird nicht angenommen, nicht aufgenommen, sondern die Menschen leisten ihm Widerstand. Und ich denke, das ist ganz, ganz zentral, dass wir das sehen. Wirkliche Bekehrung, wirkliches Durchdringen zu neuem Leben, das kann nur dort geschehen, wo die Menschen wirklich das Wort Gottes annehmen, sich ihm unterwerfen, nicht Widerstand leisten, nicht mit ihrem Verstand rebellisch gegen dieses Wort aufstehen. Der menschliche Verstand ist verfinstert, das haben wir auch gesungen, das ist ganz interessant. Ja? Der menschliche Verstand ist verfinstert, er kann die Wahrheit Gottes nicht begreifen, sondern wir können die Wahrheit Gottes eigentlich nur mit einem kindlichen, demütigen, bußfertigen Herzen erfassen. Das war die Gnade, die Gott den Thessalonichern geschenkt hat. Deswegen wusste Paulus auch, das war nicht irgendeine windige Pseudo-Erweckung, nicht falsche Bekehrungen waren hier geschehen, sondern diese Thessalonicher waren echt. Sie hatten das Wort Gottes aufgenommen und das Wort Gottes hatte bei ihnen durchschlagende Wirkung gehabt. Frucht der Herzensumkehr, verändertes Leben, verändertes Denken, ein klares Zeugnis auf den Lippen und auch eine klare Haltung, die sich in Taten geäußert hat. Das war das, was Paulus beruhigt und getröstet hat, wenn er an die Thessalonicher gedacht hat, die ja auch viel Verfolgung hatten und große Prüfungen auszustehen. Er wusste, das Wort Gottes hat bei ihnen durchgeschlagen. Es ist zur Frucht gekommen. Und das ist auch, denke ich, das, worum wir immer wieder beten müssen. Es gibt heutzutage viele unklare Bekehrungen. Menschen, die sagen, ja, ich bin Christ, ich habe mich bekehrt. Aber das Leben zeigt nicht die Frucht eines Christus unterworfenen Lebens. Sondern es ist immer noch viel seelischer Widerstand, viel Zweifel hin und her schwanken, Verstandes Einwände gegen das Wort Gottes da. Und dann sieht man, dass einfach da Widerstände sind, dass das Wort nicht in der rechten Weise aufgenommen wurde. Wir finden ja im Jakobusbrief da auch eine ganz interessante Aussage über das Wort Gottes, wo es heißt, dass wir mit Sanftmut das Wort aufnehmen sollen, das uns eingepflanzt wurde und das die Kraft hat, uns zu erretten. Ich lese mal Jakobus 1, Vers 21. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Mit Sanftmut heißt auch mit Ergebung, ohne Widerstand und Rebellion. Ja? Wirkliche Unterwerfung unter den Herrn ist das die Frucht eines echten Wirkens des Heiligen Geistes. Dann nörgelt man nicht rum, dann handelt man nicht mit dem Wort Gottes, dann versucht man nicht, so viel wie möglich davon ungetan zu lassen. Der nächste Satz ist, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer, die sich selbst betrügen. Das kommt dabei raus, wenn eine Bekehrung klar war, wenn das Wort Gottes seine Frucht wirken konnte. Diese Frucht heißt Glaubensgehorsam. Gehorsam des Glaubens. Und das war bei den Thessalonichern sichtbar. Und es ist doch schön, wie Paulus das beschreibt, die Frucht dieser klaren Bekehrung, dass sie das Wort Gottes angenommen haben. Es war, dass sie selber auch danach gelebt haben, dass sie Vorbilder wurden für andere Gläubige und dass das Wort Gottes wiederum von ihnen ausgegangen ist und ganz weite Kreise gezogen hat. Ja, das war also ein brennendes Gerücht, das ganz offensichtlich über Handlungsreisende und sonstige Reisende, die es ja damals auch viel gab, in die anderen Städte sich verstreute. Hier gibt es eine neue Gruppe von Menschen und die leben ganz seltsam. Das ist ungewöhnlich, wie ihre Liebe ist. Sie verkünden einen neuen Glauben und davon wurde geredet, auch woanders. Die Menschen waren beeindruckt, weil das Wort Gottes in den Herzen der Thessalonicher wirklich Frucht gebracht hatte, sie verändert hatte. Sie haben sich klar bekehrt und Paulus schreibt auch, was das bedeutet. Ihr habt euch von den Götzen, von den falschen Göttern zu dem wahren Gott bekehrt. Eine Umkehr. Und zwar nicht nur eine Umkehr irgendwie um 90 Grad, ja, so ein bisschen in so eine Querrichtung, sondern um 180 Grad. Ja. Sie waren von Gott weggelaufen und hatten den Götzen gedient und jetzt sind sie umgekehrt und gehen geradlinig auf dem Weg Gottes. Das ist die eine Sache und die Frucht ist, sie dienen dem lebendigen und wahren Gott. Also wirkliche Bekehrung, wenn das Wort Gottes Frucht bringt, dann bedeutet es, ein Mensch hört auf, sich selbst zu dienen, sich um sich selbst zu drehen, seine eigene Selbstverwirklichung zum Zentrum seines Lebens zu machen. Er fängt an zu sagen, Herr, was ist dein Wille für mich? Was willst du, dass ich tue? Wo kann ich dir gehorsam sein? Wo kann ich dir dienen? Der Mensch beginnt sich um Gott zu drehen und an Gott auszurichten. Das ist Bekehrung. Das ist die Frucht des Wortes Gottes, wenn es durchdringt bis an den Herzensgrund. Und dann hatten sie auch diese lebendige Hoffnung, dass der Herr Jesus wiederkommt, dass er sie errettet vor dem künftigen Zorngericht, das über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und diese Hoffnung war auch etwas, was ansteckend war, was ausgestrahlt hat zu den anderen Menschen hin. Also wir sehen hier, wie Wortverkündigung wirklich Frucht bringt. Und vielleicht noch einmal das auch, dass die Bedingung beim Verkündiger ist. Das lesen wir auch im ersten Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 2, Vers 3. Das ist unsere Verantwortung als Zeugen Jesu Christi, als Verkündiger des Wortes. Und da verfehlen wir uns auch sehr oft. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, nicht irgendwelcher Verführung, nicht irgendwelchen falschen Lehren, noch unlauteren Absichten. Es gibt manche Menschen im Reich Gottes, die verkündigen das Wort, weil sie letztlich einen Lebensunterhalt draus machen wollen, weil sie Geld verdienen wollen mit der Frömmigkeit. Ja? Und das ist zum Beispiel ein unlauteres Motiv. Andere haben verkündigt, um Paulus Konkurrenz zu machen und ihn zu belasten, das lesen wir in Philippi. Aber Paulus hatte lautere Absichten. Noch geschieht sie in listigem Betrug. Da könnte man auch übersetzen mit Hilfe von Ködern, mit Hilfe von Lockmitteln. Das ist ja die Krankheit vieler moderner Verkündigung, dass man irgendwelche Witze, irgendwelche Gags, irgendwelche prominenten Besucher im Gottesdienst in den Verkündigungen benutzen will, um die Leute anzulocken, um sie irgendwie für die Botschaft zu begeistern, nachdem man davon ausgeht, dass die Botschaft selbst keine Anziehungskraft mehr hat. Und das ist im Grund Betrug, das ist Verführung und das ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus gemacht hat. Und er beschreibt seine Haltung, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die Menschen gefallen wollen. Das ist unser ganz großes Problem, auch mein Problem beim Zeugnis des Evangeliums, dass man sich irgendwo befangen fühlt, ein Stück sich selber zensiert, wenn man denkt, aha, der und der, der hat vielleicht die und die Meinung jetzt und wenn ich jetzt das und das sage, dann wird er vielleicht sich abwenden oder spotten oder sonst irgendwie, dass wir gar nicht Freimütigkeit haben, den Menschen ganz klar vom Herrn Jesus zu sagen, sondern oftmals da schon selber ganz groß ja uns selber vorher überlegen, was bewirkt es vielleicht und komme ich damit an oder nicht. Und das ist eine falsche Haltung. Wir sollen Gott gefallen, der unsere Herzen prüft. Wir reden in Lauterkeit vor Gott, so sagt es Paulus an einer anderen Stelle mal. Und das ist eigentlich auch die Kraft eines echten Zeugnisses. Wenn wir selber danach leben, wenn wir das Wort Gottes praktizieren und wenn wir dann ohne Menschenfurcht wirklich die Botschaft Gottes verkündigen, im Vertrauen darauf, dass der Herr selber wirkt und bezeugt an den Herzen, dann kann auch wirkliche Herzensumkehr geschehen. Und dann wird das Wort Gottes Frucht bringen. Wenn wir aber weiterlesen in Apostelgeschichte 17, dann sehen wir auch wieder, wie schon die letzten Male, dass das Wort Gottes, wenn es in Kraft verkündigt wird, immer eine zweischneidige Wirkung hat. Die einen werden dadurch gewonnen und die anderen werden dadurch abgestoßen. Und das finden wir jetzt ab Vers 5. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Ja, die Juden wurden voll Neid. Sie hatten sich dessen gerühmt, dass die frommen Heiden bei ihnen in der Synagoge waren. Sogar ein paar vornehme Frauen von der Oberschicht. Und jetzt plötzlich haben die sich bekehrt zu Christus. Ja, sie sind ja gar nicht mehr jüdische Proselyten oder solche Anhänger des Judentums, sondern sie haben den Herrn Jesus angenommen. Und auch aus ihrer eigenen Synagoge. Und die, die dieser Botschaft widerstanden haben, haben Neid gehabt. Sie wollten nicht, dass dieser neue Weg irgendwo Einfluss gewinnt, sondern sie wollten auch mit schmutzigen, mit üblen Mitteln verhindern, dass sich diese Botschaft des Evangeliums weiter in der Stadt ausbreitet. Nun, sie haben da Leute vom Straßenpöbel gewonnen. Das waren meistens Arbeitslose, die rumgelungert sind, die wahrscheinlich auch damals schon viel getrunken haben und die bereit waren, für alles und jedes irgendwo mal Radau zu machen. Und diese Leute wurden da aufgehetzt. Und es ist interessant, wie boshaft diese Juden dann im Grund auch waren. Sie haben ja selber im Grund den römischen Kaiser auch abgelehnt als einen Unterdrücker. Aber hier berufen sie sich auf den Kaiser und sagen, hier diese Leute sagen, ein anderer sei König. Und das war ja das ganz Gefährliche, das Revolutionäre im Christentum, dass tatsächlich der Kaiser göttliche Verehrung beansprucht hat. Die Menschen mussten dem Kaiser opfern, sie mussten sie anbeten. Und wenn jetzt jemand anderes als König und als Herr verkündigt wurde, außer dem Kaiser, der hatte übrigens auch den Titel Soter, Erlöser, Retter, für sich beansprucht, der wurde also wirklich wie ein Gott verehrt. Das war Aufruhr, Staatsverrat. Es untergrub die Grundlagen des Römischen Reiches und das war das Argument, mit dem die Juden versucht haben, ja, jetzt werden sie verfolgen, jetzt werden sie zerschlagen, dann haben wir diese Konkurrenz los. Ein sehr boshafter Trick. Aber letztlich hat es zu nichts geführt. Unter diesen Argumenten haben die römischen Herren immer wieder die Christen verfolgt, aber sie konnten sie nie auslöschen, sondern die Gemeinde wurde in der Verfolgung nur noch stärker. Ja, dann lesen wir weiter. Auch hier wieder, die Verfolgung war eine Sache Gottes. Gott hat es so gelenkt und er hat die Tür zugeschlossen und hat eine andere Tür dafür aufgemacht. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Das ist interessant. Ja, also wir sehen hier, es gibt auch Unterschiede in der Haltung der Menschen zu Gottes Wahrheit. Es gibt Leute, die sind völlig verschlossen, Spötter, die in der Finsternis leben, die Wahrheit gar nicht an sich heranlassen. Und es gibt andere, die sind ein Stück aufgeschlossen, aufrichtig bereit, auch die Botschaft des Evangeliums zu prüfen, ob da nicht etwas Wahres dran ist. Und das ist schon Gnade Gottes. Das ist schon ein Schritt auf dem Weg, dass ein Mensch wirklich gerettet werden kann, wenn er ehrlich und aufrichtig auch bereit ist, diese Botschaft überhaupt einmal zu überprüfen und darüber nachzudenken. Und die Juden haben es so gemacht. Sie haben in den Heiligen Schriften geforscht, ob es sich so verhält, wie Paulus sagt. Das ist übrigens auch eine Haltung, die für uns sehr empfehlenswert ist. Auch als Gläubige sollten wir immer wieder auch die Verkündigung, die Lehre, die wir hören, die wir lesen, so behandeln, dass wir in der Schrift forschen, ob es sich auch wirklich so verhält. Es ist immer schlecht, wenn man nur eine Tradition oder irgendeine besondere Person, die Lehren, die da verkündigt werden, nachplappert. Das ist leider auch so eine Unmündigkeit, die bei vielen Christen der Fall ist, sondern wir sollten das, was gelehrt wird, von der Schrift her überprüfen, ob es sich wirklich so verhält. Und dieses Forschen in der Schrift ist ein großer Segen. Es macht uns ein Stück geistlich mündig und fest. Und wir wissen selber, warum wir bestimmte Dinge für richtig halten und bestimmte Dinge ablehnen und müssen nicht warten, wie irgendwelche führenden Brüder das sagen, sondern das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir alle miteinander lernen, als Gläubige in der Schrift gegründet zu sein und von der Schrift her Dinge auch beurteilen zu können und unterscheiden zu können. Ja, also hier hat das Wort viel Frucht gebracht und dennoch ist auch hier der Angriff gegen das Wort nicht ausgeblieben. Wir lesen weiter. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hinziehe. Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Die nun, welche den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. Die Tür in Beröa war zugegangen erst einmal und nun kam Paulus in die geistige Hauptstadt des Griechentums, so könnte man das sagen. Athen war schon ziemlich heruntergekommen, sie hatten keine politische Macht mehr, sie waren ja Teil des Römischen Reiches, unterworfen von Gewaltherrschern, aber Athen war noch so etwas wie das geistige, die geistige Hauptstadt, das Zentrum des Römischen Reiches, was das Geistige angeht. Athen, eine Stadt, in der die Philosophen eine große Rolle spielten. Wir werden ihnen gleich begegnen. Eine Stadt, in der also früher mal Sokrates und Plato und Aristoteles gelehrt hatten. Es war allerdings schon viele Jahrhunderte her. Eine Stadt in der Degeneration, aber mit einer großen Vergangenheit. Eine Stadt mit Tausenden von Tempeln, mit Tausenden von Opferstätten und Altären für irgendwelche heidnischen Götzen, wo der Götzendienst ganz besonders massiv und stark auch da war. Und hier lesen wir, wie Paulus in einem Aufenthalt in Athen reagiert. Er ist nicht etwa begeistert über die großen Kulturgüter, über diese wunderbaren Bauwerke. Er ist da nicht als ein Tourist, der sich ergötzt an irgendwelchen äußerlichen menschlichen Errungenschaften. Das ist auch wichtig. Da sind wir Christen manchmal auch in Gefahr, dass wir die menschliche Kultur und Technik, die Errungenschaften, die die Menschen so hervorbringen, überschätzen. Vor Gott ist das alles nichtig. Und alles wird einmal mit Feuer aufgelöst, was die Menschen als Denkmäler ihrer eigenen Ingenieurskunst, ihrer eigenen ästhetischen Fähigkeiten herausbringen. Also ob das jetzt irgendwelche malerischen Kunstwerke sind, ja, oder irgendwelche Baukunstwerke oder irgendwelche technischen Kunstwerke, alles wird einmal verbrannt und vergehen. Alles ist unter dem Urteil Gottes nichtig. Das sollte uns ein bisschen nachdenken, dass wir da auch nicht Götzendienst betreiben mit solchen Dingen und die Errungenschaften der menschlichen Kultur irgendwie überschätzen. Paulus war nicht so. Wir lesen Vers 16, während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazukamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Ja, Athen war ganz offensichtlich ein Platz, wo die Menschen ziemlich verschlossen waren. Wir lesen nicht, dass dieses Zeugnis in der Synagoge große Bekehrungen hervorgerufen hätte, wie in den anderen Synagogen. Und auf dem Marktplatz, das war so der Platz, wo die freien Bürger, die ja alle ihre Sklaven für sich haben arbeiten lassen, die liefen da rum und haben sich wichtig gefunden und haben bei den Debatten teilgenommen. Da gab es also immer wieder Diskussionen, da gab es zig irgendwelche Philosophen und Rhetoren, die da auftraten und die versucht haben, da Gefolgschaft zu bekommen. Aber Paulus hat sich dahingestellt und er wollte Zeugnis geben von dem Herrn. Ganz egal, wer hört, ganz egal, wer es annimmt, er wollte in diesem Zentrum des heidnischen Götzendienstes den wahren Herrn, den Herrn Jesus, verkündigen. Ja, die epikureischen und stoischen Philosophen, das waren also auch Leute aus einer Schule, schon etwas degeneriert mit großer Vergangenheit. Ja, also das war im dritten Jahr, 300 Jahre vorher war diese Philosophien in großer Blüte gewesen. Die Epikureer, die haben einen gewissen maßvollen Lebensgenuss verkündigt. Die waren auch im Grund Atheisten, die haben also nicht so richtig an die Götter oder Gott geglaubt, sondern hatten mehr so eine materialistische Weltanschauung. Die Stoiker dagegen haben das geglaubt, was heute auch viele Heiden glauben, nämlich, dass es einen Gott gibt, der in allen Dingen ist. Das nennt man Pantheismus und das ist nicht die biblische Lehre. Ja, also das sind die Leute, die sagen, Gott ist in der Ameise, deswegen trete ich auf keine Ameise. Gott ist im Baum, wenn ich einen Baum anbete, dann bete ich auch Gott an. So eine Philosophie, die wird zum Beispiel in Indien und so weiter verbreitet, ist Heidentum. Ein falscher Gott, letztlich der Gott dieser Welt. Ja? Und diese Philosophen, Philosophie heißt ja die Weisheitsliebenden, die haben sich mit Paulus gemessen. Das heißt, die haben mit ihm diskutiert. Sie haben hin und her Argumente gebracht. Und es ist so, dass die Botschaft des Evangeliums bei diesen Menschen nicht angekommen ist. Und das erinnert uns an 1. Korinther 1. Ich denke, das ist auch vielleicht mit so ein Kommentar, auch mit zu den Erfahrungen, die Paulus in Athen gemacht hat. Da sagt er ja, ab Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Da steht im Griechischen Sophia, Philosophia, die Liebe zur Weisheit. Sophia war bei den Griechen auch ein Götze, eine Göttin, die Göttin der Vernunft. Der hat man dann in der Französischen Revolution wieder ein Tempel geweiht und hat gesagt, der Gott der Bibel ist abgesetzt. Unsere Göttin ist die Sophia, die Vernunft, die Weisheit dieser Welt. Ja, ich will zunichte machen, sagt der Herr, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wir haben es im Lied gehört, unser Verstand ist umhüllt mit Finsternis. Oh, das muss man mal einem Menschen sagen. Die heutigen Menschen sind im Schnitt sehr stolz auf das Licht, das ihr ärmlicher Menschenverstand angeblich ausscheinen soll. Sie bilden sich sehr viel darauf ein, dass sie durch Gottes Gnade in der Lage sind, ein paar Gesetzmäßigkeiten der Natur unvollständig zu erfassen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und sie meinen, jetzt sei ihr Verstand schon ausreichend, um alle Dinge in der Welt zu beurteilen, einschließlich des unsichtbaren Gottes. Und das ist der große Hochmut, der tödliche Hochmut der Menschen in der heutigen Welt. Sie meinen, ihre eigene Weisheit sei ausreichend, um die Tiefen auch aller Geheimnisse der Schöpfung und Gottes zu ergründen Und genau deshalb sind sie letztlich auch, scheitern sie im Leben und werden in der Finsternis enden mit all ihrer Einbildung auf Licht. Den Verstand der Verständigen, der Intellektuellen, der Wissenschaftler, der Hochgebildeten will ich verwerfen, sagt Gott. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Das waren diese Philosophen, ne? Die hatten eine geschliffene rhetorische Schulung und haben sich also am liebsten damit vergnügt, dass sie gegenseitig sich die Argumente ihrer Schulen möglichst geschliffen, möglichst hochgestochen, möglichst intellektuell an den Kopf schmeißen. Wenn man sich mal anhört, was ein Professor auf einer weltlichen Universität so alles erzählt, dann muss man darüber manchmal wirklich lächeln, wie die versuchen, möglichst gespreizt und möglichst mit vielen Fremdwörtern irgendwelche komplizierten Ideen an den Mann zu bringen. Ja, es ist im Grund erbärmlich, ja, es ist im Grund lächerlich, aber sie bilden sich viel ein auf ihre Weisheit und Redekunst. Und diese Leute hat Gott verworfen. Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Das ist genau der Kommentar Gottes zu diesen Philosophen. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, das ist also jetzt Paulus da bei den Philosophen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das ist der Kommentar des Wortes Gottes zu diesen Philosophen. Ja? Sie haben sich viel eingebildet auf ihren Intellekt. Sie haben Paulus als Schwätzer bezeichnet, als einen, der bloß so hier und da ein paar Wahrheiten zusammenpickt und sie dann wieder fallen lässt und im Grund gar nichts weiß. Aber im Grund waren sie die Unwissenden. Im Grund war ihr ganzes philosophisches System auf Sand gebaut, unwirklich und unwahr, weil sie die Wahrheit des lebendigen Gottes nicht berücksichtigt haben. Nun, die anderen haben gesagt, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Das war eine versteckte Drohung. Sokrates wurde deshalb in Athen umgebracht, weil er fremde Götter verkündigt hatte. Ja, das war verboten. Man wollte den Götzendienst regulieren und das war auch die Aufgabe des Areopags, zu dem jetzt Paulus geführt wird. Da heißt, lest es ja in Vers 19, und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Ja, also diese Philosophen haben letztlich damit auch eine Drohung ausgesprochen. Ja. Der Areopag war der oberste Rat von Athen, der berufen war, in religiösen und Erziehungsangelegenheiten die Stadt zu verwalten und die Aufsicht zu führen. Und er musste auch dafür sorgen, dass nicht irgendwelche falschen religiösen Dinge hereinkamen, die also mit der bestehenden Religion in Athen nicht vereinbar waren. Und deshalb war das also jetzt schon eine etwas bedrohliche Situation, als sie ihn in den Kreis dieser obersten Richter, es waren also die angesehenen, reichen, großen, genau die, von denen in 1. Korinther 1 die Rede ist. Ja, die Großen dieser Welt, die Angesehenen, die Philosophen, die waren alle zusammen in diesem Areopag, in diesem Rat der Weisen und der Großen in Athen. Sie haben ja also letztlich aufgefordert, rechtfertige dich, was bringst du hier für eine neue Lehre? Auf der anderen Seite sehen wir auch die Dekadenz, die da in diesem Heidentum eine Rolle spielte, dass sie einfach neugierig waren, dass sie immer wieder gerne etwas Neues hörten. Sie waren gelangweilt, sie waren letztlich auch nicht mehr voll überzeugt von ihren eigenen Göttern und ihren eigenen Lehren. Das hatte sich alles ein Stück überlebt und war verrottet. Aber sie wollten gerne diesen Mann auf die Probe stellen, der da so seltsame Lehren gebracht hat. Und Paulus sieht es als Gelegenheit. Das war wieder eine offene Tür vom Herrn. Jetzt konnte er letztlich unter einigen der einflussreichsten Denker des ganzen Römischen Reiches den Herrn Jesus bezeugen. Lesen wir mal weiter, wie er das tut. Vers 22. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Das ist ganz interessant. Das heißt eigentlich, solche seid, die Dämonen fürchten. Dämon war allerdings im Griechischen eine ganz neutrale Bezeichnung für einen Gott. Ja? Die Götter, die Dämonen, die Geister, das war für die Griechen etwas ganz Positives und Normales. Denen haben sie gedient und geopfert. Aber für Paulus war das natürlich klar, dass diese Gottheiten, diese Dämonen etwas Böses sind. Paulus sagt ja in 1. Korinther 10, dass eben hinter dem Götzendienst die Dämonen, die gefallenen bösen Engel des Satans und letztlich der Satan selber steht. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Die Athener waren also sehr abergläubisch. Sie haben geglaubt, wie alle Heiden, dass letztlich ihr irdisches Wohlergehen abhängig ist von dem Wohlwollen der Geister, die um sie herum sind. Die Götzendiener, die Heiden, erkennen ja an, dass es etwas gibt, was höher ist als sie selber. Dass es eine unsichtbare Macht gibt, das ist für einen normalen Heiden kein Problem und keine Frage. Und selbst diese intellektuellen Neuheiden, die bei uns existieren, die sagen, ich glaube nicht an den Gott der Bibel. Wenn man genau ihr Leben durchleuchtet, dann ist meistens irgendeine Form von Aberglauben schon da. Also, dass man am Freitag den 13. bestimmte Sachen nicht machen darf oder sie glauben eben an irgendwelche andere Dinge, an Yoga und Tai Chi. Dass jemand an gar nichts Übernatürliches glaubt, ist äußerst selten. Selbst die Marxisten haben zum Beispiel parapsychologische Experimente gemacht, haben sich also mit Psi, mit okkulten Kräften beschäftigt, weil sie interessiert waren, wie man das benutzen kann, um Macht auszuüben. So ganz komplett ohne Glaube an irgendwelche Geister ist eigentlich kein Heide. Und das Ziel des Götzendienstes ist es, diese Geister zu besänftigen und so umzustimmen, dass sie einem das bringen, was ein Heidenherz begehrt. Und das ist Gesundheit, Erfolg, Kraft, Power, möglichst, dass vielleicht noch die anderen, die Gegner und Rivalen zunichte werden und man selber ganz vorne rauskommt. Das sind die heidnischen Ziele. Und dafür sind die Leute bereit, den Götzen zu opfern. Und diese abergläubischen Athener haben in der Furcht bei ihren 1000 Götzen einen wichtigen übersehen zu haben, haben sie also Altäre gehabt, die waren dem unbekannten Gott gewidmet. Das heißt also, wenn da noch irgendein Gott ist, den wir übersehen haben, dann wollen wir dem auch Opfer bringen, damit der auch wohlgesonnen ist und Athen gedeihen lässt. Und daran knüpft Paulus jetzt an. Das ist ganz interessant. Wir sehen hier auch etwas Wichtiges über Evangelisation. Dass die Evangeliumsverkündigung sehr wohl anknüpfen muss an dem Bewusstseinsstand und dem Denken der Menschen, denen wir sie die Botschaft bringen. Ja, das ist nicht verkehrt, sondern das ist notwendig. Paulus hat das Evangelium den Juden anders verkündigt als den Heiden. Das ist ganz klar. Bei den Juden konnte er voraussetzen, die kennen das Alte Testament. Dann hat er die Heiligen Schriften schon zum Ansatzpunkt gemacht. Bei den Heiden, jetzt bei diesen kompletten Heiden, die auch nicht irgendwo mal in der Synagoge waren, da wusste er, die wissen überhaupt nichts davon. Und deswegen hat er ganz vorne angefangen. Und er hat angeknüpft an ihrem eigenen Denken. Aber er ist nicht dabei stehen geblieben, sondern er hat in einer Sprache, die für sie möglichst verständlich war, die biblische Botschaft gebracht. Heute wird zum Beispiel die Predigt des Paulus in Athen oftmals von modernen Verkündigern missbraucht, die damit begründen wollen, dass man eben das Evangelium an den modernen Menschen anpassen müsse, dass man heute nicht mehr von der Hölle reden darf oder nicht mehr davon reden darf, dass jemand ein verdorbener Sünder ist, dass man solche Begriffe lieber weglässt und ein weiches, positives Evangelium verkündigt. Das war überhaupt nicht die Absicht von Paulus, sondern Paulus hat angeknüpft an dem Denken der Leute, denen er den Herrn verkündigen wollte. Aber er ist zum Zentrum gekommen und er hat keine unangenehme Wahrheit ausgelassen. Wir werden das gleich sehen, dass er einige ganz unakzeptable Wahrheiten diesen griechischen Denkern verkündigt hat. Ja, er hat also angeknüpft an diesem unbekannten Gott, an ihrem Furcht, irgendwelche Götter vielleicht nicht zu kennen, die auch noch wichtig wären. Und er sagt, nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Es war eine revolutionäre Botschaft. Das war eine riesige Herausforderung, denn ihr ganzes System bestand ja darin, dass sie geglaubt haben, im Heiligtum wohnt der Gott. Im Tempel der Aphrodite wohnt die Aphrodite, ganz klar. Im Tempel des Zeus wohnt Zeus. Ja, selbst in den Statuen, die man zum Teil in den eigenen Häusern hatte, wohnte nach der Auffassung der Heiden die Gottheit. Deswegen ist es auch etwas Schreckliches gewesen, wenn so eine Statue runterfiel und zerbrach. Das war, da musste man ein Opfer bringen. Ja, das ist der Aberglaube, der heute noch Millionen Menschen in Bann hält. Ja, die Dinge sind belebt. Der Stein, der Baum, das Tier, da sind Geister drin und vor denen muss ich mich fürchten. Die muss ich irgendwie besänftigen. Also Paulus sagt hier, schaut her, es gibt einen Gott. Sie hatten ja hunderte von Göttern. Es gibt einen Gott, der die Welt gemacht hat. Und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde ist, dem alles gehört. Eine revolutionäre Botschaft. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich nicht bedienen. Das heißt, im Grund, euer ganzer Glauben ist nichtig. Er ist auf eine Illusion gebaut. Er ist davon abgeleitet, dass ihr den wahren Gott eigentlich noch gar nicht wirklich erkannt habt, wie er ist. Ja. Da lesen wir weiter. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollen, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Ja, also hier auch wieder, er zeigt ihnen etwas, was ihnen überhaupt nicht gepasst hat. Nämlich, Gott hat aus einem Blut, aus einem Menschen die ganze Menschheit hervorkommen lassen. Die Heiden glaubten an eine mythische Entstehung der Völker und interessanterweise war es meistens ihr eigenes Volk, das das höchste und größte war und das von den Göttern am meisten bevorzugt wurde. Ja, das ist übrigens auch so dieser satanische Glaube an die arische Rasse, der kommt auch aus diesen Dingen her. Ja, also es gibt so bestimmte Herrenvölker und es gibt andere Völker, die Barbarenvölker, die sind niedrig und nur dazu bestimmt, unterworfen zu werden. Ja, also hier bringt Paulus wieder etwas Revolutionäres hinein. Nämlich Gott hat alle Menschen geschaffen. Das heißt, auch alle Menschen sind vor Gott im Prinzip gleich. Es gibt keine höheren und besseren Völker und Menschen als die anderen. Und er hat auch jedem Volk seinen Platz, seine Zeit zugeteilt. Es ist auch wichtig, dass wir das wissen. Ja? Die Zeiten. Wer hätte gedacht, als das babylonische Reich mit dem blutigen Machthaber Nebukadnezar auf dem Höhepunkt seiner Macht war, dass es innerhalb kürzester Zeit, einige Jahrzehnte hinterher, zerbrochen werden würde. Wer hätte gedacht, dass das Reich des Alexander, das einmal die ganze damals bekannte Welt umspannt hat, innerhalb kürzester Zeit zerbrochen sein würde und vernichtet sein würde. Ja? Also überall dort, wo der Mensch menschliche Größe anstrebt und hoch hinaus will, sagt die Bibel, Gott hat euch eine festgesetzte Zeit gegeben. Danach seid ihr zu Schanden und zunichte. All eure Macht wird zerbrechen. Die wirkliche Macht hat allein der wahre Gott. Auch das eine demütigende Botschaft für die Athener. Aber er hat auch dieses Evangelium ihnen schon aufgezeigt, damit sie den Herrn suchen sollten, den Herrscher über die ganze Welt, ob sie ihn wohl wahrnehmen und finden möchten. Dieses Suchen war ja bei einigen Heiden durchaus da. Sie haben empfunden, das kann es nicht sein mit den vielen Götzen und Göttern, denen wir opfern. Sie waren ein Stück schon auf Fragen geworden, ob dieses System der vielen Götzen überhaupt so wahr wäre. Und daran knüpft Paulus hier an. Er will sie zu Erkenntnis des wahren Gottes, des wahren Herrn lenken. Er ist jedem Einzelnen von uns nicht fern. Also als Geschöpfe Gottes sind wir letztlich abhängig von der Güte Gottes. An anderer Stelle sagt er mal, Paulus, dass eben Gott Regen, Ernte, Sonne, alle diese Dinge gibt. Und zwar allen Menschen, nicht nur dem auserwählten Volk Israel. Er sorgt dafür, dass die Menschen überhaupt leben können. Wenn Gott seine Hand zurückziehen würde, die immer noch segnet und bewahrt, würde die Menschheit innerhalb kürzester Zeit in ein blutiges Chaos stürzen. Heute können wir das vielleicht noch besser verstehen, nachdem wir so viele Atomwaffen und so viele Giftgaswaffen haben auf der ganzen Welt. Ja, wenn nicht Gottes bewahrende Hand wäre, die Menschen würden sich selber umbringen und vernichten. Also letztlich ist Gott den Menschen nicht so ferne, sondern er möchte, dass sie ihn erkennen. Und eben noch einmal dieser Schlag gegen den Götzendienst. Der Mensch als Geschöpf Gottes hatte ja Anteil an bestimmten, war ein Abbild Gottes. Er hatte Anteil an manchen Eigenschaften Gottes. Er hatte ein Verständnis, einen Verstand, einen freien Willen. Er konnte Gott erkennen. Er war nicht instinktgesteuert wie die Tiere, sondern er war ein Geschöpf, das eigentlich dazu bestimmt war, Gott zu erkennen und Gott zu dienen. Und deshalb ist es eine Erniedrigung und eine Degradation des Menschen selber, wenn er anfängt, Bilder, Steine, Geschöpfe zu verehren. Das ist ja das, was wir in Römer 1 ab Vers 18 finden, ja, wo Gott sein Urteil spricht über den Götzendienst und sagt, eigentlich hätten sie den wahren Gott erkennen können. Es ist schuldhaft, dass sie Geschöpfe verehrt haben statt des Schöpfers. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter, Vers 30. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Jetzt kommt Paulus eigentlich zur Überleitung, das Evangelium zu erklären. Und er sagt ganz klar, Buße, Herzensumkehr zu Gott ist notwendig für alle Menschen. Niemand kommt ohne Buße zu Gott. Niemand kommt ohne Herzensumkehr zur Errettung. Es geht nicht, dass wir in unseren Sünden weiterleben, dass wir die Sünde des Götzendienstes, die Sünden unserer Übertretung der Gebote Gottes einfach weiter fortsetzen und meinen, wir seien Christen, wir könnten fromm sein, wir könnten in den Himmel kommen. Ohne Herzensumkehr, ohne Bruch mit der Sünde und mit dem Götzendienst gibt es keine Errettung. Und das gilt für alle Menschen. Alle Menschen stehen unter diesem Gebot, dass sie Buße tun sollen. Und Gott hat einen Tag des Gerichts festgesetzt, wo letztlich jeder Mensch sich verantworten muss vor dem heiligen Gott. Diese unpopuläre Botschaft verkündigt Paulus den Athenern. Alles Dinge, die den Athenern völlig fremd und feindlich waren, die sie ablehnen mussten von ihrem eigenen philosophischen und Denksystem her. Dinge, die die Botschaft des Paulus unpopulär machten. Also Paulus hat auch bei den Athenern nicht geschaut, dass er eine populäre Botschaft verkündigt, sondern er hat ihnen ganz klar, wissend um ihr Denken, er war ja selber im griechischen Kreis aufgewachsen, hat er ihnen Dinge verkündigt, von denen er wusste, die müssen mir deswegen ins Gesicht springen, menschlich gesehen. Ja? Er hat sie trotzdem verkündigt, das ist die Wahrheit Gottes. Ja? Er hat sie verkündigt in dem Vertrauen, dass Gott wenigstens einige dadurch ansprechen und dadurch erretten kann. Ja, die Auferstehung aus den Toten war besonders anstößig für die Griechen. Die haben geglaubt, was heute auch die meisten Heiden glauben, damit sie in Ruhe sündigen können, oh, nach dem Tod ist alles aus. Na, dann haben die Würmer ihr Geschäft erledigt, dann gibt's niemand mehr, der mich fragt, was ich mit meinem Leben getan habe. Das ist das Wunschdenken der Heiden. Sie glauben nicht an ein Gericht, ein Leben nach dem Tod, an eine Rechtfertigung vor dem lebendigen Gott, wo sie bestehen müssen oder auf ewig verloren gehen. Aber genau das ist die zentrale Wahrheit auch des Christentums, dass es ein solches Gericht gibt, dass es ein solches Leben nach dem Tod gibt und dass es eben nur eine Rettung aus der Verurteilung durch Gott gibt, die jeder Mensch eigentlich gerechterweise verdient hat. Und das ist der Herr Jesus Christus, der Mensch wurde, um unsere Sünden zu sühnen, der sein Blut gegeben hat, um uns zu erkaufen und zu erlösen und durch den wir gerecht vor Gott stehen dürfen. Das ist diese Botschaft, die hat Paulus schon vorher auf dem Marktplatz verkündigt. Aber er kann sie nicht weiterführen. Wir haben hier eine der unterbrochenen Predigten. Ja? Er muss hier abbrechen, weil die Leute spotten und die anderen sagen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Ich lese noch die letzten Verse. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihm. Insgesamt ein Misserfolg, wenn man nach den heutigen Gemeindewachstumslehren Ausschau hält. Ein Riesenforum, nur die allerwenigsten werden gläubig. Man liest auch nichts von einer Gemeinde in Athen. Und dennoch, es war eine Ernte für die Ewigkeit. Diese Verkündigung war nicht umsonst. Das Wort Gottes hat auch da Frucht gebracht. Es war eine Festung der Finsternis, eine Festung des Menschenverstandes, Hochmut, Götzendienst hat die Herzen der Menschen verschlossen und doch einige sind zum rettenden Glauben gekommen. Und so ist es leider auch heute bei uns oft, dass die allermeisten, die das Evangelium hören, spotten oder die Entscheidung hinausschieben. Wir wollen dich noch einmal drüber hören, es ist nie stattgefunden, denke ich mal. Aber dass einige trotzdem herausgerufen werden durch das Wort von dem Herrn Jesus Christus. Und deswegen möchte uns, denke ich, auch dieser Bericht Mut machen, dass wir selber dieses Wort immer wieder im Gebet um Weisheit bezeugen und verkündigen und weitergeben. Auch wenn wir Spott ernten, auch wenn viele die Botschaft nicht annehmen, Gott wird dafür sorgen, dass es dennoch Frucht gibt und eine Ernte erretteter Seelen für die Ewigkeit.